Vielen Dank für diese Liedauswahl und für diesen Lobpreis. Wir stellen uns Gott zur Verfügung, wo du gehst, da will auch ich hingehen. Aber dann, ich will dir von einer Person erzählen, Johann Amos Comenius. Wer heute Morgen schon das Losungsbüchle in die Hand genommen hat, hat gesehen, da ist ein Text von ihm drinne. Hat mich irgendwie gefreut. Ich habe überlegt, ich kenne euch ja nicht, was ist für euch dran? Ich habe gebetet. Gott schreibt Geschichte. Dieser Johann Amos Comenius, eine prägende Gestalt in Tschechien, 17. Jahrhundert. Vor ein paar Monaten habe ich dieses Buch empfohlen bekommen. Pioniere und Propheten, 366 Frauen und Männer aus der Kirchengeschichte. Es liegt bei mir auf dem Klo. Auf einer Doppelseite die Geschichte eines Menschen. Und ich dachte mir, pro Sitzung eine Doppelseite, das ist gut. Und ich will dir vorlesen, was da über Johann Amos Comenius auf dieser Doppelseite steht. Jeder von uns hat wohl schon einmal Bekanntschaft gemacht mit der tiefen Sinnlosigkeit und Frustration, die das Leben bereithalten kann. Johann Amos Comenius kannte dieses unsägbar lähmende Gefühl der Ohnmacht nur allzu gut. Als er 10 Jahre alt war, starben sein Vater, seine Mutter und seine beiden Geschwister kurz danach. Er musste in seinem Leben 4-mal fliehen. Wiederholt ging dabei sein Hab und Gut in Flammen auf. Seine erste Frau starb mit beiden Kindern. Und auch die zweite Frau starb. Comenius wurde mehrfach von adligen Häusern mit der Reform des Schulwesens betraut in England, Schweden, Polen. Aber diese großen Vorhaben scheiterten alle. Der 30-jährige Krieg, Pest und Chaos prägten seine besten Jahre. Doch am Ende seines Lebens war er Schulleiter, Bischof, anerkannter Autor und ein gefragter pädagogischer Berater. Er ließ ein fragmentarisches Werk, das in seiner Gesamtheit erst im 20. Jahrhundert herausgegeben wurde. Comenius selbst sagte: Mein Leben war ein Wandern, eine Heimat hatte ich nicht. Es war ein ruheloses, fortwährendes Umhergeworfenwerden. Niemals und nirgends fand ich einen festen Wohnsitz. In einem Bild malte Comenius das Lebensgefühl seiner Zeit. Wir leben in einem Labyrinth und finden den Ausweg nicht. Egal wie sehr wir uns anstrengen, wir verwirren uns immer mehr. Was tun? Den Weg zum Glück fand Comenius in der Philosophie Christi, so sagt er. Eins sein mit sich selbst und mit Gott in Gott. Darüber schrieb er sein ganzes Leben lang. Darin fand er Trost. Was für ein Leben. So viel Not einerseits, so viel persönliches Elend, am Anfang berufliches Scheitern, dann aber am Ende seines Lebens, er steht nicht umsonst auf dem Geldschein von Tschechien drauf. Comenius hat erlebt, Gott schreibt an meiner Geschichte und Gott schreibt mit mir bei anderen. Wie sieht denn deine bisherige Lebensgeschichte aus? Was könnte man über dich auf so einer Doppelseite schreiben? Hier habe ich das Bild einer Baumscheibe. Es ist von einer Eibe. Was man erkennen kann, sind die Jahresringe. In jedem Jahr wächst der Baum um einen Jahresring. Und in seinem Leben gab es richtig tolle, fette Jahre. Das sind die dicken Jahresringe. Da war ganz viel Wasser da, ganz viel Nährstoffe. Da ging es dem Baum richtig gut. Aber es gab auch magere Jahre. Da war das Leben dieses Baumes anstrengend, herausfordernd. Er musste mit Mangel zurechtkommen. Da hatte er nur Kraft für dünne Jahresringe. Welche fetten Jahre gab es in deinem Leben? wo du ganz viel dich freuen konntest, ganz viel genießen, richtig viel Schönes erlebt hast? Und welche mageren Jahre hast du erlebt, wo du ganz viel weinen musstest, wo du ganz viel Not erlebt hast, wo nur wenig Kraft war? Auf diesen beiden Bildern, da gab es Herausforderungen. Vielleicht kennst du das Sprichwort, kannst du deinen Feind nicht besiegen, dann umarme ihn. Das haben die beiden gemacht. Da ist dieser Baum und da hat jemand ein Schild dran genagelt und er hat dieses Schild umwallt, so nennt man das. Und jetzt sind die eins, die sind zusammengewachsen. Und auch bei diesem Zaun, der bei diesem Baum im Weg war, der hat es umwallt und sind zusammengewachsen. Die Herausforderung, die Not, die gehört zum Leben und ist nicht mehr zu trennen. Wenn das mal nur so leicht wäre, was dieser Baum, was die Bäume für Not hatten, für Anstrengung. Es gibt einen Bibelvers, der begleitet mich schon viele Jahre. Als ich meine Frau und ich geheiratet haben, haben wir unserem Pfarrer gesagt, suchst du irgendeinen Vers raus? Und er hat rausgesucht, Römer 8. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und ich weiß, mit diesem Vers haben viele Leute Probleme. Mensch, Paulus, was denkst du dir dabei? Alle Dinge zum Besten dienen? Hat's irgendwas Gutes, wenn da jemand so ein blödes Schild an mich dran nagelt? Wenn irgend so ein Zaun so dicht an mich dran baut, dass der mir im Weg ist? Mensch, ohne wär's doch viel besser. Paulus, alles zum Besten dienen. Es kommt darauf an, wie wir diesen Vers verstehen. Und angenommen, ich erlebe Schweres und du kämst zu mir und sagst, das musst du jetzt aber glauben, das wird dir zum Besten dienen. Ich tät dich hochkant rausschmeißen und ich glaube zu Recht. Paulus fordert nicht, das musst du aber jetzt glauben, sondern er formuliert ein Bekenntnis. Ich hab's erlebt, wir haben's erlebt, darum wir wissen. Das ist was ganz anderes als eine Forderung. Was genau bekennt Paulus? Jetzt schauen wir mal genau hin, drei Beobachtungen. Das erste, da steht ein Aber. Wir wissen aber. Ein Aber stellt immer einen Gegensatz her. Da muss vorher was stehen, wo sich Paulus davon abgrenzt. Und so ist es auch in Vers 26. Wir wissen oft nicht, was wir beten sollen. Wir sind einfach unsicher. Wir wissen oft nicht, was ist jetzt das Richtige? Wofür soll ich eigentlich beten? Wenn du dir einen Fuß brichst, 4 Wochen lahmgelegt, wofür soll ich beten? Dass es bloß 3 Wochen dauert und wieder gut ist? Dass das eine ganz besondere Zeit wird? Krankheitszeiten sind Segenszeiten, ist so Sprüchle. Vielleicht will Gott dir sich ganz neu zeigen in diesen 4 Wochen. Oder ein Freund ist unzufrieden auf der Arbeit. Für was soll ich beten? Um größere Zufriedenheit? Um einen neuen Job? Keine Ahnung. Und jetzt ist es interessant, zweite Beobachtung. Paulus sagt, wir wissen aber, dass alle Dinge zum Besten dienen. In aller Unsicherheit, wo wir nicht wissen, wofür soll ich denn jetzt beten, da wissen wir eins, Gott hat das Beste vor. Paulus sagt nicht, dass alles immer bestens läuft, aber er sagt, Gott hat was richtig Gutes vor. Wenn man wörtlich ins Griechische guckt, dann heißt es da, wir wissen, dass alle Dinge zum Guten zusammenwirken. Da steht im Griechischen das Wort synergos, Synergie, zusammenarbeiten. Nicht jedes Einzelne, was du erlebst, ist gut. Es ist einfach dämlich, wenn man durch eine Prüfung rasselt. Letztes Jahr, Jagdschein, genau das ist mir passiert. Was habe ich mich geärgert und was habe ich gesagt? Oh, was denkst du dir? Es ist nicht zum Jubeln, wenn meine Frau ernsthaft krank wird. Und meine Frau ist chronisch krank. Gott, was soll das? Ich bin zutiefst traurig, wenn ein lieber Mensch stirbt. Du hast das jetzt diese Woche erlebt. Die einzelnen Dinge für sich genommen, die sind nicht gut, aber Gott kümmert sich, alles wird zum Guten zusammenwirken. Ich kann vertrauen, er hat einen Plan. Er baut die Dinge so zusammen, dass sein Ziel am Ende erreicht wird. Und wichtig ist mir zu betonen, es ist sein Ziel. Die Frage, was ist gut, was ist denn das Beste? Wie definierst du gut? Ich vermute mal, wenn es einfach läuft, wenn du nichts zum Jammern hast, wenn es schön ist. Bei Gott ist gut oft ganz anders. Gut ist bei ihm, was mich stark macht, widerstandsfähig, belastbar, was mein Vertrauen in ihn stärkt. In dem Buch habe ich die Frage gelesen, wenn du ein Radiergummi hättest und bestimmte Zeiten aus deinem Leben wegzuradieren, welche würdest du löschen? Im Rückblick, ich bin 49, ich habe so manche schwere Zeit erlebt, die würde ich nicht rausradieren. Warum? Weil ich Gott erlebt habe, wie sonst nicht, wenn es mir gut ging. Diese schwere Zeiten haben mich bei Gott gehalten und ich habe mehr gebetet. Auch in jeder Ehe gibt es herausfordernde Zeiten. Aber wenn wir dranbleiben, wenn wir zusammenbleiben, dann ist es meistens nachher besser als vorher, intensiver. Es lohnt sich, dran zu bleiben und nicht zu gehen. Gott will ja, dass ich irgendwann erkenne, er meint's gut, er hat Bestes vor. Das kann aber nur der sagen, der auch das Dritte sagen kann, denen, die Gott lieben. Das ist die Frage an dich, liebst du Gott? Vertraust du ihm? Sagst du, vertrau dir so gut, mach, wie du es für richtig hältst. Psalm 37, Vers 5, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, denn er wird es gut machen. Neulich habe ich diesen Satz gelesen, Unglück ist Segen, wenn es einen näher zu Gott bringt. Das ist ein Hammersatz. Und ich wünsche dir, dass du wenig Unglück erleben musst. Aber wenn du es erlebst, dann vertraue drauf, es ist nicht umsonst. Der denkt sich was dabei. Und deshalb kommt Paulus wenige Verse nach diesem Vers, um den es heute geht, zu dem Ergebnis, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Wer will uns dann noch beschuldigen? Wer will dann noch verurteilen? Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Und er bekennt am Ende, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Hohes noch Tiefes und so weiter, mich scheiden wird von der Liebe Gottes, die sich in Jesus Christus gezeigt hat. Gottes Liebe gilt, sie steht felsenfest. Und wenn ich dich frage, wo siehst du denn, dass Gott dich liebt? Wo guckst du hin? Da guckst du nach. Am Kreuz zeigt er, wie sehr er liebt. Er liebt bis in den Tod. Er liebt bis zur Selbstaufgabe. Das bist du ihm wert. Und wenn ich diese Liebe am Kreuz sehe, dann wird er doch aus meinem Leben aus Beste machen. Liebe ich Gott? Kann ich ihm vertrauen? Glaube ich, dass er es gut mit mir meint? Und ich glaube, das ist eine Frage, die beantworte ich jetzt. Und die beantworte ich in einer Woche oder in einem Monat oder im Jahr wieder. Darum haben wir als Christen eine Aufgabe, die zentral ist. Einander aufs Kreuz hinweisen. Einander diese Liebe zeigen, wie sehr Gott in uns investiert. Es gibt eine alte Trauagende, da heißt es, auf das eins das andere in den Himmel bringe. Und ich liebe diese Formulierung. Und das ist nicht nur Aufgabe von dem Ehepaar, das getraut wird, sondern das ist Aufgabe von uns als Gemeinde. Es ist so, ich stelle mich Gott zur Verfügung, ich sage, ich liebe dich und im nächsten Moment habe ich größte Zweifel, weil ich was erleben muss, wo ich denke, hä, gibt's dich? Passt du auf? Hast du die Kontrolle? Und dann brauche ich dich.
Und dann brauche ich, dass du mir das Kreuz zeigst und mich neu vergewisserst, ja, Gottes Liebe steht. Und darum ist es absolut notwendig, dass wir lernen, wir machen uns nicht abhängig von unseren äußeren Lebensumständen. Wir machen uns und unseren Glauben abhängig vom Kreuz. Dort sehe ich Liebe. Und wenn in meinen Lebensumständen nichts von Liebe, nichts von Schönem, von Glück zu sehen ist, diese Liebe, die steht. Und auf die kommt es an. Gottes Liebe steht. Gott ist da, er kümmert sich, er hat einen guten Plan und er schreibt meine Geschichte mit allem, mit allen Höhen, mit allen Tiefen. Und jetzt mein zweiter Schritt in dieser Predigt. Das Thema heißt ja, Gott schreibt mit dir. Kann es sein, dass Gott genau das Schwere, was er dir zumutet, mit Absicht macht, weil du für einen anderen genau mit dem Schweren wichtig bist? Ich bin überzeugt, bei der Zeltkirche, Gott arrangiert Begegnungen. Das habe ich schon ganz oft erlebt, das erzählen auch andere, dass plötzlich irgendwie klar ist, wir passen zusammen. Ich mit meiner Geschichte, mit meiner Erfahrung, mit meinen Erlebnissen, mit Freude und Leid, und der andere kann irgendwie an dem andocken, was ich eben mitbringe. Und er öffnet sich, wird bereit, über Glaube nachzudenken, über Gott, über Jesus nachzudenken. Ich bin überzeugt, das wird Gott auch hier machen in Untermünchheim. Er arrangiert Begegnungen mit zwei, die genau zusammenpassen. Und darauf bin ich gespannt und darauf freue ich mich. Gott schreibt zuerst deine Geschichte. Und beim Schreiben deiner Geschichte denkt er sich schon, wie er all das einsetzen kann, um die Geschichte eines anderen zu schreiben. Ich bin überzeugt, bei Gott gibt es keine Zufälle. Es ist doch irgendwie gut, was ich alles erlebe. Und darauf möchte ich vertrauen. Und ich möchte beten, nicht nur fürs Zelt, sondern auch für jeden einzelnen Tag. Herr, hier bin ich, Herr, gebrauche mich. Mit allem, was ich bin, mit allem, was ich mitbringe, mit allem, was ich erlebe. Ich will dir von einem Freund erzählen. Wir kennen uns von früher, sind zusammen in den Jugendkreis gegangen. 2016 im Juni hatte er einen Sportunfall. Beim Badminton knickt er um. Anfangs hat es ausgesehen, ist eine kleine Sache. Am nächsten Tag war der Knöchel dick geschwollen, gebrochen. Er kommt ins Krankenhaus. Am dritten Tag lag er auf der Intensivstation. Entzündung drinne. Und es ging so rasend schnell, er musste notoperiert werden. Als er aufwacht, ist sein rechtes Bein bis zum Hintern amputiert. Und die Entzündung ging so schnell durch den Körper, hat einen Sehnerv angegriffen, blind für immer, irreparabel. Für die Ärzte ist es ein Wunder, dass er überhaupt überlebt hat. Und dann ging es ja erst los, monatelang Krankenhaus. Immer wieder OPs, über 40 OPs mit Vollnarkose. Und dann 1,5 Jahre Reha. Und er hat erzählt, welche Auf und Abs er erlebt. An manchen Tagen ist er fröhlich, voller Zuversicht und dann am nächsten wieder tiefgründig am Verzweifeln. Gott schreibt Geschichte auch bei ihm. Dieser Freund, der hat dran festgehalten, Gott liebt mich, auch wenn ich nichts sehe davon. Er liebt mich und hat aufs Kreuz geguckt. Und jetzt halte ich fest, Gott schreibt Geschichte mit diesem Mann. Inzwischen reist er umher und hält Seminare in Gemeinden, aber auch größere Veranstaltungen und hält Seminare zum Thema Lebensglück. Als ich noch Gemeindepfarrer war, habe ich ihn bei uns eingeladen und er hat erzählt von Lebensglück und wie Glaube an Jesus ihn trägt und hält und dass er überzeugt ist, es wird alles zum Besten dienen. Und halte ich noch mehr fest, er hat früher beim Bosch geschafft, jedes Jahr ist er beim Bosch und macht mit Azubis im dritten Lehrjahr Unterricht zum Thema Zufriedenheit und Lebensglück. Ausgerechnet er, im Rollstuhl und blind. Das ist Gottes Ziel mit uns, dass wir lernen und verstehen, er hat einen Plan und alles, was wir erleben, kann und wird er einbauen. Gott schreibt Geschichte, unsere und durch uns die von anderen. Wir sind sozusagen die Feder oder der Kuli in seiner Hand. Gott wird dich gebrauchen, da bin ich überzeugt. Bei der Zeltkirche, vielleicht aber schon morgen bei deinem Nachbar, bei deinen Kollegen, wer auch immer. Aber auch bei der Zeltkirche. Und ich freue mich, das zu erleben. Eingestiegen sind wir mit diesen Bildern, dieser Baumscheibe, diesen Herausforderungen im Leben. Jetzt möchte ich dir gerne einfach noch einen Moment Zeit geben, um für dich nachzudenken und habe mir ein paar Fragen ausgedacht. Was hat Gott in meine Geschichte hineingeschrieben? Was mutet Gott mir jetzt im Moment Schweres zu? Möchte ich das, dass Gott mich zum Schreiben bei anderen benutzt? Was müsste es sein, dass ich mich gegenüber anderen öffne, mit all meinen guten Erfahrungen, aber gerade auch mit all meinen schweren Erfahrungen, damit Gott durch mich redet?